Also, wie gesagt, was uns bei Aristoteles vor allem und zunächst interessiert, ist sein Versuch, in einem Bereich der theoretischen Philosophie als Gesamtheit zu erfassen, sowohl in seiner grundsätzlichen Vielfalt, wie auch eben von einem bestimmten ausgezeichneten Zentrum her. Was die Vielfalt angeht, also die verschiedenen Richtungen, in die man da denken kann und muss, so haben wir gesagt, da ist es wichtig, außerdem noch einen großen Kontext zu kennen, der schon davor besteht und schon davor wahrgenommen worden ist und in Bezug auf den man sich einiges klarer machen kann von dieser aristotelischen Konzeption. Und dieser schon vorher bestehende Kontext ist eben der, den die Sophisten abdecken. Da könnte man sagen, um das inhaltlich ganz, ganz grob und allgemein zu charakterisieren, dasjenige, was überhaupt in einer Optimierung unserer Redefähigkeit erreicht und entwickelt werden kann. Wobei Redefähigkeit, das haben wir ja voriges Mal versucht zu erklären, noch immer sozusagen relativ verschiedene Kompetenzen sind. Das ist die Fähigkeit, eine tolle Ansprache zu halten, wo nachher alle sagen, wow, den möchte ich zu meiner Geburtstagsfeier auch einladen. Oder die Fähigkeit, sozusagen sich argumentativ durchzusetzen, in der Frage einer politischen Entscheidung zum Beispiel, oder die Fähigkeit, sozusagen jemanden wirklich sozusagen anzuleiten, in Stand zu setzen, was weiß ich, die wesentlichen Werte höherer Bildung aufzunehmen und mit denen dann konstruktiv was anfangen zu können, also Erziehungsleistung im speziellen Sinn. Dieser Kontext, dieser große Kontext, der schon vorher existiert bei den Sophisten, kongruiert natürlich überhaupt nicht mit dem, was wir bei Aristoteles jetzt als Gebiet der theoretischen Philosophie kennenlernen wollen. Die für die Sophisten selber entscheidenden Anwendungen dieser Kompetenzen, die ich da gerade beschrieben habe, die liegen ja im praktischen, im politischen und in ästhetischen Zusammenhängen vor allem. Aber erstens gibt es trotzdem einen wichtigen Bereich der Überlappung, der liegt hauptsächlich an diesem Punkt mit dem Streitgespräch und der Diskussion natürlich. Ne? Und zweitens, und das ist das Wichtigere, das, was wir als wichtigen Punkt herausgeholt haben aus der Sache, zweitens also kann man das, was für Aristoteles dieses zentrale Syndrom bildet, von dem aus er seinen großen Bereich der theoretischen Philosophie her denkt und einteilt, das kann man verstehen in ziemlich direkter Anknüpfung an die sophistische Auffassung von Überredung. Nämlich, was Aristoteles unter einem Schluss, das von ihm verwendete griechische Wort Syllogismus, was Aristoteles unter einem Schluss versteht, ist in gewisser Weise nichts anderes als eine komprimierte und natürlich auch eine abstraktere Fassung dessen, was ein Sophist wie Gorgias unter der zwingenden Kraft der Rede verstanden hat oder verstanden hätte. Das Besondere bei Aristoteles besteht nicht darin, dass er zu dem, was sich Leute wie Gorgias da vorgestellt haben, noch etwas dazu getan hätte, sondern das besteht in der Abstraktheit und sozusagen in der Schematisierung, mit der er dieses Zwingende fasst. Ja? In der Abstraktheit und in der schematischen Natur, mit der er das auffasst, nämlich, dass er es auffasst als ein Verhältnis innerhalb der Sprache selbst. Sozusagen innerhalb der Sprache, ohne Berücksichtigung eines Sprechers, so wie wenn es eben die Sprache als Sprache gäbe, auch ohne Sprecher und vor allem ohne konkreten Bezug auf eine Überredungssituation, also ohne konkreten Bezug auf den, der die Sprache spricht. Man kann, ne? Und das ist dann eben diese Verwandlung in etwas Abstrakteres und in etwas Schematisches, das ist eben dann der Begriff der notwendigen Folge. Also ich habe Ihnen da diese Definition, die ziemlich fast völlig wortgleich, ganz am Anfang der ersten Analytik steht und auch fast ganz am Anfang der Vorlesung über Topik vorgelesen, die eben lautet, ein Syllogismus ist sozusagen ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist, etwas anderes, davon Verschiedenes, mit Notwendigkeit folgt. Ne? Und das Wichtige ist jetzt erkläre ich Ihnen noch zwei, drei Sachen, die mit Logik zu tun haben. Ich erkläre Ihnen nicht, das ist auch nicht das kleinste Zipfelchen von dem, was in einer Logikvorlesung erklärt würde, sondern es ist von außen gesehen sozusagen etwas, was aber sehr wichtig ist, um zu verstehen, worum es in der Wissenschaft der Logik oder in Logik überhaupt geht. Diese Erklärung, ein Syllogismus ist ein sprachliches Gebilde von der Art, das Sie können sich ja vielleicht auch noch an diese Zeichnungen erinnern, die ich letztes Mal an die Tafel gemacht habe, das ist eine Erklärung, die sagt, was der Gegenstand der Logik ist. Ja? Die legt fest, was der Gegenstand der Wissenschaft Logik ist. Nämlich zu charakterisieren, welche sprachlichen Gebilde das jetzt eigentlich sind, auf die das zutrifft. Ja? Und hier wird eben der Unterschied dann entscheidend zwischen auf der einen Ebene sozusagen diese Erklärung, was ist der Gegenstand? Das schreiben wir her. Der Gegenstand der Logik. Also wenn Sie jemand fragt, was ist der Gegenstand der Logik, dann ist das Beste, Sie geben zur Antwort, davon kann man recht verschiedene Auffassungen haben, weil ja tatsächlich die Menschen sehr verschiedene Auffassungen davon gehabt haben, aber die beste Auffassung unter diesen verschiedenen Auffassungen ist zu sagen, der Gegenstand der Logik ist jene Art von sprachlichen Gebilde, die man Schlüsse nennt. Der Gegenstand der Logik ist der Begriff der notwendigen Folge. Das ist eigentlich notwendige Folge, Schluss, Syllogismus, das kann man in einer gewissen Weise zu erforschen, was alles eben ein Syllogismus ist. Das ist der Gegenstand der Logik. Und um zu erforschen oder um sozusagen eine Behauptung aufzustellen, was jetzt eigentlich so ein Syllogismus ist, um sozusagen zum Beispiel zuerst mal nachzuweisen, ob es überhaupt welche gibt. Weil ich kann ja sozusagen den Gegenstand verschiedenster Wissenschaften irgendwie definieren und sagen, eine interessante Wissenschaft wäre die von einer, wie hat dieser Ausdruck geheißen, eierlegende Wollmilchsau oder so ähnlich. Ne? Und durch Studienrichtung sozusagen einrichten, zur Erforschung des Labors anmieten, aber trotzdem gibt es die eierlegende Wollmilchsau ja nicht. Ne? Und hier ist es auch so, damit ist noch nicht gesagt, dass es das gibt. Festzustellen, dass es das gibt und was das ist, ist der nächste Schritt, dass es solche Syllogismen gibt. Und jetzt ist das, was Sie verstehen müssen, ist, dass die Wissenschaftlichkeit der Logik vor allem darin besteht, dass man da jetzt verschiedene Theorien aufstellen kann. Man kann hergehen und sagen, das ist ein Syllogismus, und zwar haben alle Syllogismen das und das und das gemeinsam. Und ein anderer kann kommen und, also, da kann man sagen, die logische Theorie 1, und ein anderer kann kommen und sagen, ja, ist interessant, wirklich, sind alle diese Dinge, die du da beschreibst, sind wirklich Syllogismen, aber es gibt noch andere. Ich habe eine andere Theorie. Meine Theorie ist grundsätzlicher. Ja, meine Theorie ist von der Art, dass alles, was Bedingung dies erfüllt, ein Syllogismus ist, und da sind deine dabei und noch ein paar mehr. Meine Theorie ist besser. Ja, und dann kommt der Dritte und sagt, ihr habt in Wirklichkeit alle beide recht, aber es gibt noch ein paar. Ne? So. Und das macht die Wissenschaftlichkeit der Logik aus, dass es möglich ist, eine Hypothese aufzustellen darüber, dass alle sprachlichen Gebilde, die diese und jene Eigenschaften haben, Syllogismen sind, und ein anderer kann kommen und sagen, Das sind aber gar nicht alle. Oder manchmal ist es auch so, dass einer sagt, du sagst, alle sprachlichen Gebilde von dieser und jener Art sind Syllogismen. Ich zeige dir ein Beispiel von einem sprachlichen Gebilde dieser und jener Art, das kein Syllogismus ist. Dann sagt man, die Theorie ist widerlegt in einer gewissen Weise. Ne? Also es gibt den Unterschied zwischen der Akzeptanz und der Widerlegung einer Theorie und dann gibt es so den Unterschied zwischen stärkeren und schwächeren Theorien. Ne? Also zwischen umfassenderen und weniger umfassenden Theorien. Ist Ihnen das klar? Die Wissenschaft der Logik ist eine Wissenschaft, in der man verschiedene Auffassungen vertreten und in Konkurrenz miteinander bringen kann, davon, was jetzt eigentlich so ein Syllogismus ist. Ja, bitte?
Problem eben mit, wenn jemand sagt, also alle jene Eigenschaften oder Unterarten sind für Syllogismus.
Ja?
Jemand zeigt sowas und sagt, das ist kein Syllogismus, das ist ja unmöglich, weil er per Definition einer ist, oder? Das ist das erste
Syllogismus. Nein, so ist das eben nicht. Naja, bitte? Nein, der stellt ja jetzt eine Hypothese auf, darüber, was für sprachliche Gebilde das sind, und dann kann es schon sein, dass einer was ableitet, aus dem seinen Grundannahmen, ja, was zeigt, dass das kein Syllogismus ist und sein kann, dass es eben kein notwendiger Schluss ist. Ne? Sie müssen ja bedenken, da ist eben der Unterschied, noch keine Wissenschaft haben wir, wir könnten sozusagen so eine ganz schmale Zwischenebene zwischen dem und dem einziehen und sagen, was ist dieser schmale Bereich, wo einer einfach Beispiele gibt. Ne? Wo man sagt, sicher gibt es einen. Ich habe zwar keine Theorie, aber es ist völlig klar, dass es welche gibt. Ne? Könnte einer zum Beispiel kommen mit so einem Satz wie, schau, das ist eine Gerade und da haben wir zwei Punkte A und B auf dieser Geraden und jetzt ist es so, dass wenn du sagst, A ist links von B, eigentlich logisch zwingend folgt, dass B rechts von A ist. So, dann hätten wir schon sowas. Nicht? Gibst du mal zu, dass A links von B ist, dann musst du auch zugeben, dass B rechts von A ist. Ja, so. So ein Beispiel könnte jemand geben. Und aber das macht noch nicht eine, oder er sagt, was weiß ich, er sagt sowas wie, was bei Aristoteles relevant ist, alle Menschen sind sterblich, alle Wiener sind Menschen, also sind alle Wiener sterblich. Wenn du zugegeben hast, dass alle Menschen sterblich und alle Wiener Menschen sind, dann kannst du nicht anders als zuzugeben, das und so weiter. So, wäre zunächst einmal nur einzelne aufgegriffene Beispiele, teilweise von ganz verschiedener Natur. Ne? Das bedeutet, in dem Moment, wo man verallgemeinert, da sehen Sie also, wenn Sie die aufzählen, haben Sie jedes Einzelne vor sich und klarerweise sieht man dann sofort, ist entweder oder ist nein. Hingegen, wenn Sie durch Axiome oder auf irgendeine allgemeine Weise eine Menge von sprachlichen Gebilden charakterisieren, dann müssen Sie ja erst einmal zeigen, dass diese Axiomatik, dass dieses System sozusagen widerspruchsfrei ist, zum Beispiel. Und da kann es schon passieren, und ist auch tatsächlich in der Geschichte der Wissenschaften passiert, dass man bei Sachen, wo man glaubt, da kann es gar keine Widersprüche geben, dann doch welche auftauchen. Und das zwingt dann dazu, gewisse Grundsätze oder gewisse bestimmte Prämissen aufzugeben. Also das kann schon der Fall sein. Das ist eben das Risiko quasi, dass man mit Verallgemeinerung eingeht. Nicht? Dass man, wenn man eine große Verallgemeinerung, man unter Umständen mehr Fälle abdeckt, damit das man abdecken wollte. Weil da fällt dann auch das und das drunter, was ich ursprünglich nicht im Auge hatte. So, also der wichtige Punkt ist eben, dass Sie sich klar machen, das, was wir da voriges Mal vorgelesen haben, das ist eine Deklaration, was eigentlich der Gegenstand der Logik ist. Und davon verschieden sind jetzt die einzelnen Theorien, die sagen, das und das erfüllt die Deklaration, das und das erfüllt die Deklaration, und zwar nicht als Einzelbeispiel, sondern sozusagen als ein allgemeiner Theorieansatz. Und für viele Menschen liegt ein gewisser, für viele Menschen besteht sozusagen, obwohl es kein ist, ein Problem darin, dass Aristoteles sowohl der Erste war, der diesen Gegenstand fixiert hat, in diesem Satz, den ich Ihnen letztes Mal vorgelesen habe, wie auch der Erste war, der eine ganz unglaublich differenzierte und unglaublich starke und gute Theorie selber entwickelt hat. Ja? Also er hat nicht nur gesagt, der Gegenstand der Logik ist das und das und das, sondern er hat natürlich auch selber gleich eine logische Theorie entwickelt, die sagt, was alles Syllogismen sind. Und so ist es eben, dadurch ist es eben sozusagen auch historisch eine sehr, sehr lange Zeit möglich gewesen, dass man geglaubt hat, das ist dasselbe. Ne? Logik sei es sozusagen, die sogenannte aristotelische Syllogistik. Ja? Das ist aber nicht der Fall, sondern es gibt zu der aristotelischen Syllogistik konkurrierende logische Theorien. Und was wir jetzt dann gemacht haben, im letzten Teil der letzten Vorlesung, war, genauer zu erklären, was die speziellen, wichtigen, sozusagen Grundannahmen der aristotelischen, besonderen logischen Theorie seiner sogenannten Syllogistik sind. Können Sie sich noch vielleicht erinnern? Das kann man so in diesem Stufenmodell aufgeschrieben. Also das Erste, das sowieso schon da drinnen steckt, auf der obersten Ebene ist, dass dieses Gebilde, dass das Ganze die notwendige Folge darstellt, ein sprachliches Gebilde ist. Dann war der zweite Punkt, auf der zweiten Ebene war, und zwar ist dieses Gebilde aufgliederbar in Sätze. Ja, das war der zweite Punkt. Und jetzt könnte man sagen, wenn man also da Sprache, Sätze, und weiter ist es ja mit der besonderen Art dieser Sätze gegangen. Ne? Jetzt könnte man aber sagen, hier könnte man sozusagen aus didaktischen Gründen so einen Schnitt machen und sagen, bis hierher gehen alle logischen Theorien mit. Dass es sich bei der notwendigen Folge um Sprache handelt und nicht um solche Sachen wie das, wenn man da einer draufhaut mit einem Baseballschläger, dann eine Beule entsteht und so weiter, das ist auch eine notwendige Folge natürlich. Aber hier handelt es sich um Sprache und was wir unter Sprache verstehen, ist etwas, was in Sätze aufgegliedert werden kann. Also zum Beispiel eben nicht ein, aus so und so viel Vornamen und einem Familiennamen und einem Adelsprädikat eventuell auch noch bestehender Eigenname, sondern eben diese Sätze aufzugliedern, dass das sozusagen Annahmen sind, die eigentlich alle logischen Theorien teilen. Also dass diese Unterschiede erst auf der nächsten Ebene entstehen, ja? Zwischen Theorie 1 und Theorie 2. Und hier ist das Besondere, haben wir gesagt, bei Aristoteles das nächste Besondere, dass alle Sätze von der Art sind wie etwas über etwas, woraus folgt, aus diesem etwas über etwas, erstens folgt, dass bestimmte Sachen ausgeschlossen werden, die wir grammatisch aber doch auch als Sätze betrachten, nämlich zum Beispiel Befehle und Fragen, und zweitens folgt, dass das Sätze von der Art sind, in denen man immer zwei Sachen voneinander unterscheiden kann. Nämlich jenes etwas über das etwas gesagt wird und jenes andere etwas das über das erste gesagt wird. Das ist ein entscheidender Punkt. Ja? Und in der aristotelischen, also in der aristotelischen Tradition hat man für diese zwei Etwasse, die da immer unterscheidbar sein müssen, einen eigenen Namen, die nennt man die Termini des Satzes. Ja? Das sind die sogenannten Termini. Heute würde man sagen Item oder so ähnlich. Ne? Termini. Terminus 1 und Terminus 2, und denen kann man sozusagen, da kann man Abkürzungen, damit man weiß, von welchem man redet. Also derjenige, über den etwas gesagt wird, den tut man mit S meistens symbolisieren und den anderen, was man darüber sagt, über dieses S mit P. Ne? Also ich bin dumm zum Beispiel, da bin ich das S. Und was über mich gesagt wird, also wenn dann letztes Mal schon gesagt, das ist, dass ich dumm bin, man könnte über mich auch etwas anderes sagen, das wäre ja freilich. Und man kann aber, dass er dumm ist, auch über jemand anderen sagen, was weniger erfreulich ist. Ja, ist klar. Na, so weit waren wir und dann noch ein kleines Stückchen weiter, nämlich an dem Punkt, dass die nächste Restriktion die ist, dass er sagt, die Art und Weise, wie da etwas über etwas gesagt wird, wird formal eingeschränkt auf diese vier
vier Möglichkeiten des Aussagens. Nämlich, dass es allen zukommt, dass es keinem zukommt, dass es mindestens einem, also manchen zukommt, oder dass es manchen nicht zukommt von denen. Also, dass das P im allen ist, oder keinem ist, oder einigen ist, oder einigen ist nicht zukommt. Also, das heißt einfach, das ist eine unglaubliche Restriktion. Das wirft unglaublich viel an sprachlichen Gebilden, die wir in unserer normalen Rede und auch in der Grammatik als Sätze bezeichnen, raus aus dem Kandidatenbereich für Syllogismen. Und jetzt kommt sozusagen, ohne dass ich das erkläre, weil wir, wie gesagt, hier keine Logikvorlesung haben, jetzt kommt sozusagen die Grundidee dieses Schematismus, den die akademische Syllogistik darstellt. Wenn man diese vier Möglichkeiten mit kleinem Buchstaben des Alphabets bezeichnet, also dieses allen zukommen mit A, keinem mit E und einigen mit I und einigen nicht mit O, dann kann man sagen, das ist sehr wichtig, dass jeder Satz, der in einem Syllogismus vorkommen kann, ja, prinzipiell von dieser Form ist. Da ist ein P, aber das kann natürlich auch sein, das ist ja zufällig, welchen Buchstaben man da wählt. Das sind die beiden Termini und das Verhältnis dessen, was ausgesagt wird, zu dem, worüber es ausgesagt wird, ist sozusagen, ich tue das ein bisschen weiter auseinander, damit ich das S, ist von einer von den vier möglichen Formen A, E, I, O. Ja? Klar. Ne? Also, wobei jetzt immer nur einer ausgewählt wird. Ne? Also P, E, S ist ein Satz von einer Form. Also wenn ein Satz so schematisiert werden kann, dann kann er in so einem Syllogismus vorkommen. Das wäre ein Satz von der Art, B kommt keinem S zu. Ne? Ist klar. Und da gibt es auch noch B kommt allen S zu und so weiter. Ja? Ist klar, hoffe ich. Ist ja wirklich eine einfache Sache. Da geht es noch um gar nichts. Jetzt erkläre ich Ihnen nicht, wie Aristoteles auf seine eigene Idee gekommen ist, sondern ich erkläre Ihnen ich zeige Ihnen, wie diese Idee ungefähr ausschaut. Die wissenschaftliche These, sozusagen, die These, die die aristotelische Syllogistik begründet, ist die folgende. Das müssen Sie als eine These verstehen, ja? Eine Hypothese. Ich behaupte das. Folgendes, und noch werde ich zeigen, das ist auch wirklich, ja? Ich behaupte Folgendes, sagt er. Alle Syllogismen sind von der Art, dass sie aus drei Sätzen bestehen, die diese bisherigen Anforderungen erfüllen, wobei diese drei Sätze insgesamt, alle drei zusammengenommen, nur aus drei Termini gebildet werden und immer zwei von den drei Sätzen die Rolle dessen spielen, was eben angenommen ist, angenommen das und das, und der dritte Satz die Rolle dessen spielt, was mit Notwendigkeit folgt. Ja? Das sind seine Annahmen. Das ist seine These. Ich behaupte, alle Syllogismen sind von der Form, dass sie aus drei Sätzen bestehen, von denen zwei zusammengehören und dasjenige bilden, was zuerst angenommen ist. Und der dritte die Rolle dessen spielt, was mit Notwendigkeit folgt. Ja? Jetzt sage ich es von hinten, was ich vorher in der anderen Richtung gesagt habe. Ne? Und das, die Bildung dieser drei Sätze, die wir da haben, für die Bildung dieser drei Sätze insgesamt auch nur drei Termini zur Verfügung stehen. Wobei wir, also das sind lauter solche Sachen, ne, das, ja, aber sie, so, jetzt müssen wir aber natürlich noch einen dritten haben, ne, wir haben P, ein S, und wir geben dem dritten den, durch den dritten, aber durch den Buchstaben M, symbolisieren. Und wir können zum Beispiel so sagen, also etwas, was diese These erfüllt, ja, die da ausgesprochen ist, das wäre eine Figur, die so ausschaut, dass man eben am Schluss hat, B kommt allen S zu, ne? Und jetzt, was weiß ich, vorher schreibt, was weiß ich, dass man sowas aufschreibt wie, B kommt allen M zu, M kommt allen S zu, und wenn du mir das zugibst, also die Sterblichkeit kommt allen Menschen zu, Mensch zu sein kommt allen Wienern zu, und so kommt sterblich zu sein allen Wienern zu. Was? Ja? Das wäre so, ja? Das ist seine These. Seine These ist, das ist einmal nur die These, seine These ist, dass alle Syllogismen von der Art sind, dass eben zwei Sätze die Rolle des ursprünglich angenommen spielt, der dritte Satz die Rolle dessen, was dann mit Notwendigkeit folgt, spielt, man die alle kriegt, wenn wirklich alle Sätze sozusagen auf diese Form, wie man heute sagt, heruntergebrochen werden können, auf diese zwei Termine, mit einer von diesen Aussageweisen und mit insgesamt drei zur Verfügung stehenden Termini. Und so ein Beispiel wie das, also Sterblichkeit kommt allen Menschen zu, Mensch zu sein kommt allen Wienern zu, also kommt Sterblichkeit allen Wienern zu, so, das ist ja jetzt mal nur ein Beispiel, eine Verdeutlichung, das ist auch sofort sehr überzeugend. Aber natürlich die These, die er aufgestellt hat, ist ja allgemein. Die erschöpft sich ja nicht in der Plausibilität seines Beispiels. Und er entwickelt jetzt seine Theorie, aber da macht man jetzt dann auch Schluss, das wissen wir ganz kurz, so quasi. Seine Theorie wird eben entwickelt aufgrund einer Überlegung darüber, was für Kombinationen in dieser Art von Figur überhaupt möglich sind. Ne? Und da gibt es also die da gibt es also zuerst einmal die Kombinationen, die allein durch die Termini möglich sind, ja, also wie die Termini angeordnet sein können, also was weiß ich, P, also zum Beispiel so, MP, MS, ne? Und dann so, ne? Oder umgekehrt, 2M da, ne? Und dann gibt es noch eins, das dreht einfach das um, also das sind M da und B und S da und so, das ist aber von dem nicht verschieden. Also es gibt sozusagen in Wirklichkeit vier, aber faktisch drei, so verschiedene Konstellationen, in denen man das aufschreiben kann, und in jeder von diesen drei Konstellationen, in jeder einzelnen von diesen drei Konstellationen, kann man dann jetzt alle Konstellationen von A, E, I, O ausprobieren. Ne? Und da ergeben sich rein kombinatorisch im so und so viele mögliche Schemata. Und seine Theorie, ja, seine Theorie besteht dann darin, Verfahren zu entwickeln, mit denen er zeigt, welche von den Schemata, die sich da ergeben, jetzt auch wirklich Syllogismen sind. Also welche davon auch wirklich einen gültigen Schluss bilden. Weil das ist jetzt zunächst einmal nur eine Kombinatorik, die alle Fälle gibt, und keineswegs sind alle von diesen Fällen, die sie kombinatorisch erreichen, auch wirklich Syllogismen. Das ist ist gar nicht der Fall, sondern das Eigentliche in der Theorie, der Beweisteil der Theorie, jetzt haben wir den Hypothesenteil der Theorie gehabt, der Beweisteil der Theorie besteht eben darin, allgemeine Verfahren zu zeigen, welche von diesen von diesen Figuren, die man dann kriegt, also das natürlich evident, jetzt auch wirklich gültige Schlüsse sind. Ja? Jetzt, also das ist das, was Sie verstehen müssen. Das ist auch etwas, was Ihnen hilft, wenn Sie irgendwas anderes über Logik verstehen wollen. Vor allem der Unterschied zwischen der Festlegung des Gegenstands im Aufbieten einer Theorie und Sie sehen natürlich bei dieser Theorie, also wenn Sie sehen, wie er sich das vorstellt, dann sehen Sie natürlich auch gleich, dass es Fälle gibt, die sehr wohl notwendige Folgerungen sind und nicht da reinpassen. Also Sie können von Anfang an sehen, dass das nicht die einzige Theorie sein wird. Ja? Das ist auch von Anfang an, das ist sehr schnell erkannt worden. Es ist sehr schnell erkannt worden, dass sowas wie das mit diesem Rechts und Links oder so oder verschiedene andere Sachen da nicht hineinpassen. Trotzdem ist über, kann man sagen, Jahrtausende sozusagen die Logik geblieben. Das ist auch ein Punkt, den man sich ein bisschen erklären muss. Das ist eine kleine Fußnote, aber die spielt später nochmal eine Rolle. Warum? Was kann denn das Motiv sein, sozusagen eine Theorie, von der man weiß, dass sie beschränkt ist und nicht alles leistet, was so eine Theorie leisten sollte, trotzdem aufrecht zu erhalten und ihr trotzdem die Treue zu halten? Was kann das Motiv sein? Das ist sehr einfach auch zu erklären, was das Motiv sein kann, nämlich das Motiv ist, dass man zwar eine Menge sozusagen von Gegenbeispiel ist nicht das richtige Wort, aber sozusagen von anderen Fällen finden kann, aber dass es sehr viel schwerer ist, von diesen anderen Fällen ausgehend eine Theorie zu entwickeln, die auch nur vergleichbar allgemein ist. Das heißt, die anderen Fälle sind sozusagen Fälle geblieben in bestimmten Bereichen. Man konnte sagen, ja, in der Mathematik oder in der Geometrie gibt es Schlussweisen, die passen da nicht hinein. Was man gemacht hat, faktisch, in der Geschichte der Wissenschaften war, dass man die sozusagen extra untersucht und zu den Ausgaben der aristotelischen Logik als Anhang dazu gedruckt hat. Ja? Und in Wirklichkeit hat es enorm lang gedauert, also eigentlich bis ins 19. Jahrhundert gedauert, bis jemand eine logische Theorie entwickelt hat, die von der Anforderung der Allgemeinheit her mit der aristotelischen Konkurrenz treten konnte und ein Manko sozusagen ausgleichen oder beseitigen konnte, das in Wirklichkeit schon von Anfang an gefühlt worden war. Ja? Können Sie das verstehen? Ja, ich glaube, das ist schon verständlich. Und dieser Mensch, hauptsächlich dieser Mensch, der so einen neuen Ansatz wirklich entwickelt hat, obwohl es da eben, das ist ja klar, dass es da die ganze Zeit Vorläufer gegeben hat. Über Jahrtausende hinweg hat es Vorläufer. Aber der das zusammengebracht hat, war dieser Gottlob Frege, mit dem wir uns dann hauptsächlich in unserem dritten Schwerpunkt beschäftigen werden. Das war eine Fußnote. Was Sie sich merken müssen, wissen müssen, für unser weiteres Vorgehen von den bisherigen ist, was ist die Gegenstand, was ist Syllogismus als Gegenstandsdeklaration für die Logik? Was ist der Unterschied zwischen dieser Gegenstandsdeklaration und einer logischen Theorie? Und was sind sozusagen die Spezifikationen, speziell der aristotelischen Syllogistik, der aristotelischen logischen Theorie? Die liegen hauptsächlich in diesem Etwas über Etwas, in dieser Unterscheidung von zwei Termini, die damit zusammenhängt, und in dieser Festlegung auf die vier Möglichkeiten des Aussagens. Ja? Ich gebe Ihnen jetzt noch ganz schnell das eine oder ein griffigeres und besseres Beispiel für die Zustände sozusagen an der Grenze zu einer logischen Theorie, also wo, wenn man über die Grenze hinausschaut, was da insbesondere diese Festlegung. Jeder Satz muss von der Form sein, etwas über etwas, und zerfällt das in diese zwei Teile. Etwas, was dadurch ausgeschlossen wird, ist nicht nur Fragen und Befehle, sondern das sind durchaus auch behauptende Sätze, aber komplexere behauptende Sätze. Also zum Beispiel ein Satz von der Form wenn das Brennelement über längere Zeit nicht gekühlt wird, beginnt es zu schmelzen, beginnt das Material zu schmelzen, aus dem es besteht. Ja, so ein Satz. Oder wenn es regnet, wird die Straße nass, oder wenn es regnet, wird das Dach meines Hauses nass. Das sind Sätze, die behaupten schon etwas. Die kann man ja auch bestreiten. Man kann auch sagen, nein, so ist es nicht. Es gibt Fälle von Regen, wo nichts nass geworden ist, was weiß ich. Die behaupten schon etwas, aber die sind nicht von der Art etwas über etwas, Wenn-Dann-Sätze zum Beispiel. Ne? In dem Moment aber, wo sie Wenn-Dann-Sätze zulassen, haben sie eine Möglichkeit für einen ganz anderen Ansatz einer logischen Theorie, nämlich, dass sie sowas sagen wie, nehmen wir drei Sätze. Der erste Satz heißt, wenn es regnet, wird die Straße nass. Der zweite Satz heißt, es regnet. Dann ist es ja tatsächlich so, dass man nicht die zwei akzeptieren kann. Wenn man die zwei akzeptiert, muss man akzeptieren, dass die Straße nass ist. Ja? Das führt zu einer ganz anderen Art von logischer Theorie, ja? Von der ziemlich klar ist, dass die sozusagen schwächer ist in einer bestimmten Weise als die aristotelische, aber die man heute als grundlegender betrachtet. Die sogenannte Aussagenlogik im Unterschied zu der sogenannten aristotelischen Syllogistik. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es eben Theorien, die beides miteinander integrieren, die auf einer Allgemeinheitsebene definiert sind, wo alles, was da rauskommt und alles, was da rauskommt, sozusagen abgeleitet werden kann. Jetzt mache ich Sie auf ein, zwei Sachen aufmerksam, die man da so quasi kommentierend dazu sagen muss und die später eine große Rolle für uns spielen werden. Die wirklich ganz, ganz wichtig sind, also die jetzt nicht nur charakterisieren, wie die aristotelische Logik sozusagen in ihren Grundzügen konzipiert ist, sondern die auf Features der aristotelischen Logik aufmerksam machen, die philosophisch sehr, sehr wichtig sind. Cum grano salis, können alle, nach der aristotelischen Auffassung, können alle gültigen Schlüsse eben in sowas dargestellt werden. Wobei sie eben, dieses in sowas heißt, es kann die Konstellation dieser Termini variieren, das variieren diese Buchstaben. Wenn Sie sich das anschauen, dann können Sie sehen, dass da hier eine bisher unangesprochene, eine bisher nicht offengelegte Grundannahme verborgen ist über diese Termini. Nämlich, wir haben ja gesehen, etwas über etwas. Und das Wichtige ist, dass einem klar wird, dass wenn man so einen Satz hat, dass eine Asymmetrie ist. Es muss klar sein, was das ist, worüber gesagt wird, das, und es muss klar sein, welches das andere ist, das, was darüber gesagt wird. Ja? Also das sind zwei verschiedene Rollen. Jeder dieser beiden Termini spielt eine andere Rolle. Der eine spielt die Rolle, uns zu sagen, worüber etwas gesagt wird, in dem Fall ich bin dumm, ist eben ich der Ausdruck, der festlegt, worüber etwas gesagt wird. Und bin dumm, oder Sie können das jetzt auch grammatisch anders formulieren, die Dummheit ist eben das, was über mich ausgesagt wird. Das muss immer klar sein. Ja? Ja? Verstehen Sie? Also das ist etwas über etwas, heißt eben, das sind zwei verschiedene Rollen. Das ist das worüber und das was darüber. Wenn Sie das im Hinterkopf haben und sich das anschauen, dann erkennen Sie, was erkennen Sie denn? Dann erkennen Sie als etwas ganz Essentielles, Wesentliches, absolut Unverzichtbares in dieser aristotelischen Auffassung, dass alles, was überhaupt ein Terminus sein kann, beide Rollen übernehmen kann. Weil diese Syllogismen, die funktionieren ja nur eben genau dadurch, dass sie da ihre Position tauschen. Dass wenn ich das über alles sage und dann etwas anderes über das, was ich, nicht? Also es muss das B muss sowohl die Rolle spielen können, über etwas eine Aussage zu vermitteln, wie auch muss es die Rolle spielen können, dass es das ist, worüber eine Aussage getroffen wird. Das ist fundamental. Also das, ohne das stürzt es sofort zusammen, nicht? Das Ganze. Das müssen Sie sich vergegenwärtigen. Also, die prinzipiell in jedem einzelnen, bestimmten, vorgelegten Satz muss klar sein, was worüber ausgesagt wird. In jedem einzelnen vorgelegten Satz gibt es diese Asymmetrie zwischen den beiden Termini. Wenn man aber einen einzelnen Terminus aus dem Satz herausnimmt, so quasi, dann ist er von seiner prinzipiellen Natur von derselben Beschaffenheit wie jeder andere Terminus, den man auch als Einzelnen herausnehmen würde, weil ja jeder Terminus beide Rollen spielen können muss. Also sie sind von prinzipiell gleicher Natur. Ja? Ist Ihnen das klar? Das ergibt sich zwingend aus den beiden. Also Sie müssen sehen, dass hier Asymmetrie in jedem einzelnen Satz, aber die Natur dessen, was in diesem asymmetrischen Verhältnis steht, ist in allen Fällen immer die gleiche, weil eben jede Rolle spielen können muss. Es muss möglich sein, das von der Position in die Position zu bringen, weil sonst nie ein Syllogismus zustande kommt. Das ist ganz wichtig. Ja? Bitte? Das sehen wir noch einmal. Also, aus dem etwas über etwas, so wie wir das interpretiert haben, und daher ja auch die Notwendigkeit, das durch zwei verschiedene Buchstaben zu symbolisieren, ergibt sich, dass diese beiden Termini verschiedene Rollen spielen. Jeder Satz, der da auftauchen kann, ist von der Art, dass an ihm zwei Dinge unterschieden werden können. Und zwar so, dass das eine von den zwei Dingen dasjenige ist, über das etwas gesagt wird, und das andere ist das, was darüber gesagt wird. In dem Satz, ich bin dumm, können zwei Sachen unterschieden werden, ich und die Dummheit. Und ich bin der, über den etwas gesagt wird, und die Dummheit ist das, was über mich gesagt wird. Die Dummheit kann auch über den anderen gesagt werden. Leider oder Gott sei Dank, je nachdem, was für ein Weltbild sie haben. Und umgekehrt kann auch über mich, Gott sei Dank, noch etwas anderes gesagt werden, als die Dummheit. Nämlich, dass ich über 1,80 groß bin oder solche Sachen, ja? Ist Ihnen das klar? Bitte? Wie? Das ist der zweite Teil jetzt, ne? Jetzt haben wir das erste verstanden. Immer nach der Reihe. Jetzt haben wir das erste verstanden, dass es immer diese Asymmetrie gibt, ja? Und jetzt wir werden bei Gottlob Frege in ein paar Stunden eine Auffassung kennenlernen, die sagt, und daher unterscheide ich zwei grundsätzlich verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken. Ja? Nämlich solche, die bestimmte Gegenstände identifiziert als diejenigen, über die etwas gesagt wird, und eine andere Art von sprachlichen Ausdrücken, die, wie man so sagen könnte, Information tragen. Dummheit, Gescheitheit, Krankheit, ja, Größe. Das ist aber, und darum ist es so wichtig zu sehen, dass das bei Aristoteles eben nicht so ist. Sondern bei Aristoteles ist zwar diese Asymmetrie in jedem einzelnen Satz entscheidend, aber seine Syllogismentheorie macht uns klar, ja, dass für ihn die Wahrheit, die könnte er gar nicht aufgestellt haben, wenn er nicht davon ausginge, dass jeder solche Terminus als Einzelner genommen imstande sein muss, beide Rollen zu spielen. Na, ist es jetzt klar? Ja? Bitte? Das muss klar sein. Ich weiß nicht, vielleicht kann man was Bestimmtes trinken, damit es ganz klar wird, aber das sieht man ja hier. Das würde nicht funktionieren. Diese Beispiele mit alle Menschen sind sterblich, alle Wiener sind Menschen, die würden nicht funktionieren, wenn nicht Mensch sozusagen sowohl etwas sein könnte und so weiter. Ne? Ja, es steht, man kann es eben sehen. Man muss es sich gar nicht wirklich von jemandem erklären lassen. Das ist etwas, was man sehen kann, dass er diese Voraussetzung macht. Stillschweigen. Er expliziert sie auch tatsächlich nirgends. Aber man sieht es. Es ist eine Voraussetzung, die er stillschweigend macht, dass es so ist. Und jetzt kommt ein zweiter ganz, ganz wichtiger, das ist ein Punkt, wo sich eben zum Beispiel in der Auffassung dessen, was ein Satz ist, schon eine logische Theorie total von einer anderen unterscheiden kann. Wenn man, na, das haben Sie jetzt gesehen. Und jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ein anderer, ganz wichtiger Punkt. Nämlich, jetzt wechseln wir die Perspektive und schauen, also wir haben über zwei Grundbegriffe sozusagen gesprochen. Wir haben die zwei Grundbegriffe, die wir bis jetzt hatten, also eigentlich drei, aber die zwei Grundbegriffe, die wir zunächst einmal hatten, auf jeden Fall war der Begriff des Schlusses, und Aristoteles sagt, ein Schluss ist eben etwas, was aus zwei sogenannten Prämissen, Vordersätzen und zu einem Folgesatz besteht. Aber das muss man natürlich nicht sagen, man könnte auch sagen, das heißt ja in seiner eigenen Erklärung eigentlich nur, wenn irgendwas gesetzt wird, dass was anderes folgt. Also, so. Also den Begriff des Schlusses, und dann haben wir den Begriff Satz. Ja, sozusagen als zentralen Begriff. Schlüsse müssen in Sätze zerlegt werden können. Und dann kommen diese speziellen Anforderungen an die Sätze, sodass man sagen könnte, die einzigen Sätze, die Aristoteles berücksichtigt, sind eben die sogenannten syllogistischen Sätze, nämlich die diese zusätzlichen Auflagen da erfüllen. Und jetzt schauen wir mal auf das Dritte, was da für uns, also da ursprünglich vorher schon die dritte Sache, werden diese Dinger da, diese Buchstaben, diese Aussageweisen, ne? Also die man als Konjunktion, aber Aussageweisen ist eben gescheiter. Ne? Das nächste, natürlich, ein Grundbegriff, der hier vorkommt, auf den man jetzt extra Augenmerk richten könnte, sind die Termini als solche. Ne? Und da ist sehr, sehr wichtig die Beobachtung, dass wenn wir jetzt die Perspektive wechseln und uns sozusagen weniger für Logik als, sagen wir mal, für Sprache überhaupt oder für Grammatik interessieren, wir feststellen können, na sagen wir vom Konkreten her, dass so ein Beispiel wie ich bin dumm eigentlich ein sehr schlechtes Beispiel ist. Für das. Ja? Warum? Glauben Sie, ist das ein schlechtes Beispiel? Genau. Das ist die richtige Richtung. Genau. Weil nämlich so ein Ausdruck wie ich oder auch Eigennamen überhaupt eigentlich die Grundbedingung nicht erfüllen, dass sie in beiden Rollen verwendet werden können. Ich kann zwar ohne weiteres dieses Ich, dieser Ausdruck Ich oder auch mein Name Richard Heinrich, kann ohne jedes Problem immer die Rolle erfüllen, dasjenige zu sein, worüber etwas gesagt wird. Aber es gibt eigentlich nichts, worüber man sagen könnte, dass es ich ist oder bin. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt nichts, könnte man sagen, es gibt nichts, was ein Fall von mir ist. Ne? Man kann sagen, ich kann ein Fall von Dummheit sein, ich kann ein Fall von Gescheitheit sein, ich kann ein Fall von so und so alt sein, ich kann ein Fall von so und so groß sein und so weiter, was sie alles wollen. Aber es gibt nichts, was sozusagen ein Fall von mir sein könnte. Wenn jemand sagt, und wenn jetzt jemand sagt, das ist etwas, was ich Ihnen jetzt, dieses Argument, diesen Gedanken sozusagen in extenso darzustellen, wäre zu aufwendig für uns, aber es ist schon ein Gedanke, den man auch so nachvollziehen kann. Wenn jemand kommt und sagt, nein, nein, Sie haben nicht recht, Sie selbst können ja Sie sein. Ja? Also, ich selbst bin ja das Beispiel oder der Fall von Ich sein. Dann läuft das Gegenargument, und das kann man gut entwickeln, aber es ist anspruchsvoll, darauf hinaus, dass es eben nicht ein Fall ist, wo von etwas ausgesagt wird, sondern der Fall ist, wo etwas als das, was es identifiziert wird. Und das ist was anderes als etwas. Niemand anderer kann ich sein. Das Wesentliche, also das heißt, dass eigentlich, ja, genau genommen, sogenannte singuläre Termini, ja, in syllogistischen Sätzen nicht vorkommen können oder nicht vorkommen dürfen, sondern nur sogenannte allgemeine Termini, die eben genau diese Anforderung erfüllen, dass sie in beiden Rollen, nämlich über etwas gesagt zu werden, es kann überhaupt nie von irgendwas anderem die Frage auftreten, ob es ich ist. Das Wesentliche an den Termini ist, dass immer die Frage gestellt wird, es kann auf etwas zutreffen und es kann auch nicht auf etwas zutreffen. Dass also eigentlich sogenannte singuläre Termini nicht vorkommen können. Das ist natürlich eine Sache, die unter verschiedenen Gesichtspunkten verschiedene Rollen spielt. Man kann zum Beispiel sagen, wenn ich eine allgemeine, es kann jemand kommen und sagen, wenn ich eine allgemeine logische Theorie haben will, dann kann ich mich doch nicht um solche Unterschiede in der Sprache zwischen Eigennamen und allgemeinen Ausdrücken kümmern, dann muss es für beide gelten. Und für den gibt es auch durchaus ein Mittel. Also dem kann geholfen werden, der das sagt. Also man kann nämlich zum Beispiel, wenn man sagt, man kann diese Sätze so rekonstruieren, die zum Beispiel sagen, ich bin dumm, immer auffassen, als alle ich sind dumm. Also alle Richard Heinrich sind dumm. Das ist aber künstlich natürlich, das ist ein künstlicher Zug, das anzugleichen. Eine andere Sache, die sehr, sehr wichtig ist, ist folgende. Und viel wichtiger. In ganz, ganz großen und bedeutenden Anwendungsgebieten dieser Theorie, vor allem in dem Anwendungsgebiet, das da von Anfang an angezielt ist, weil das soll ja sozusagen der Kern einer Nachfolgetheorie für die Überredungskunst sein, ja, ist es ja von vitalster Bedeutung, individuelle Termini zu haben. In einer Gerichtsrede oder in einer Diskussion muss ich ja imstande zu sein, zu sagen, und deshalb ist der Catilina, und deshalb ist Solon, und deshalb ist Alcibiades. Die brauche ich ganz, ganz dringend. Ne? Das in der Rhetorik muss ich ja zu Konklusionen kommen können, die sagen, und deswegen werden wir den Alcibiades des Landes verweisen. Und nicht irgendwen anderen, oder nicht irgendeine Gruppe, sondern der Schluss geht ja so, und weil wir immer schon, weil es bei uns ein Gesetz ist, dass wir alle die Statuen dieses Ritus oder dieser Dingsbums Schänden mit Landesverweis bestrafen. Deshalb, Konklusion, wird auch der Alkibiades mit Landesverweis bestraft. Das heißt, dass speziell für die Zwecke der Rhetorik, der Überredung, sozusagen gewisse Adaptierungen dieser Theorie notwendig sind. Ganz anders ist es aber, wenn es sich nicht um Überredung und Rhetorik, sondern um den wissenschaftlichen Beweis handelt. Im wissenschaftlichen Beweis, und das werden wir dann noch von einer anderen Seite sehen, kommt uns genau nicht darauf an, zu beweisen oder einen Beweis dafür zu liefern, dass jetzt sozusagen diese Milch sauer geworden ist, sondern in der Wissenschaft kommt es uns darauf an, die allgemeinen Gesetze festzuhalten, die dafür verantwortlich sind, dass jede Milch, die in diesen und diesen Zustand gebracht wird, dann auch sauer werden wird. Verstehen Sie? Also in der Wissenschaft ist es tatsächlich so, dass wir das in seiner reinen Form behalten können, weil wir da eigentlich ja sowieso nur mit allgemeinen Termini umgehen wollen. Diesen Unterschied zwischen, also wir könnten sagen, was wir jetzt haben, ist sozusagen eine Auffassung von Logik, also die aristotelische Logik, in der wir so quasi da jetzt drei wichtige Grunddimensionen oder Grundbegriffe unterschieden haben, den Schluss, den Satz, den Terminus, und das ist ja auch eine Einteilung, die bis quasi in unsere Zeit, oder fast in unsere Zeit, eben jetzt, bis fast in unsere Zeit sich erhalten hat, dass die Logik in drei Subdisziplinen eingeteilt werden kann, in eine Schlusslogik, eine Urteilslogik und eine Begriffslogik. Also so ist das noch zur Zeit von Kant und so ist es noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Und das wäre sozusagen dieser Kern. Und jetzt haben Sie schon gesehen, dass es auch ganz unabhängig von außen betrachtet ein Interesse daran geben kann, dass eventuell jetzt adaptieren oder verschiedene Anwendungen von diesem Kernbereich zu machen. Je nachdem, was man damit anfangen will. Und was wir da unterscheiden werden, da könnte man vielleicht sich noch was anderes einfallen lassen, wir werden sozusagen zwei große verschiedene Bereiche, die ich jetzt schon angesprochen habe, die von daher rekonstruiert werden sollen, unterscheiden. Und der eine ist eben die sogenannte Rhetorik und oder Dialektik, also wovon wir ursprünglich hergekommen sind, und das andere ist die Wissenschaft. Was die Rhetorik betrifft, gehen wir zuerst einmal aus von einer Einschätzung dessen, was man, wenn so eine Theorie erfolgreich ist, wenn so eine Theorie gut dargestellt wird, was man da eigentlich davon hat. Na? Also die Sophisten, das Zwingende in der Rede, ein ganzes Arsenal von Tricks, Künsten, aber auch theoretischen Einsichten, wie man das macht, dass man die anderen dazu bringt, dass was Bestimmtes akzeptieren, wenn sie vorher was akzeptiert haben. Und jetzt eben diese aristotelische Reduktion, ne, auf eine Beziehung in der Sprache selbst, die sozusagen den Kern von dem, was die schon gemeint haben, darstellt, aber sozusagen 90% von dem, was da drumherum war und was ja eigentlich den Witz der Sache ausgemacht hat, weglassen. Also der springende Punkt, was Sie sich klar machen müssen, glaube ich, ist Folgendes, dass also wenn Sie, stellen Sie sich ein Szenario vor, wo Sie ausgerüstet mit so einer Theorie in eine Situation kommen, wo es wirklich darauf ankommt, dass sie jemanden überzeugen oder überreden. Ja? Was bringt ihnen das in der Situation? Und da müssen sie sich, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, das ist ganz eine entscheidende Sache. Also, sie diskutieren mit ihrem Freund und sie stellen eine Behauptung auf. Also, was weiß ich, sie wollen argumentieren, dass alle Alkoholiker letztlich Lügner sind. Also kein Alkoholiker ist ehrlich. Ne? Und jetzt wollen sie das dem einreden. Und also in der Rhetorik ist es immer so, ne? In der Rhetorik, wovon fängt man in der Rhetorik immer an? Was ist da immer das Erste? Das Erste ist immer das Letzte. Ne? Das Letzte ist immer das Erste. Ne? Also sie gehen in die Situation hinein, sonst hat es gar keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, mit ihnen über Rhetorik zu reden, wenn sie nicht imstande sind, bevor sie in die Situation hineingehen, zu sagen, was sie wollen. Ne? Sie müssen das sagen, was wollen. So wird es mit einem Sport anfangen und sagen, ich will Tennis spielen lernen. Und sagt er, gut, treffen wir uns morgen am Platz, ich gebe ihnen die erste Stunde und sie tauchen mit einem Eishockeyschläger auf. Ist nicht gut. Ne? Sie müssen wissen, was sie wollen. Nehmen Sie einen Tennisschläger mit. Ne? So, wenn es mit einem Eishockeyschläger, müssen wir sagen, steigen wir in den Autobus, fahren wir am Eislaufplatz und lernen wir halt statt Tennis doch Eishockey. Ne? So ist es hier auch. Das Erste, Sie müssen als Erstes das wissen, was Sie wollen. Und worum geht es jetzt dann? Natürlich, dass man den Weg optimiert, sozusagen, wie man so sagt, für das argumentiert. Ne? Wie man den anderen dazu bringt, dass er das akzeptiert, was dort das Letzte sein wird. Also, jetzt könnte man zum Beispiel so dafür argumentieren, dass man sagt, naja, du weißt doch, alle Österreicher sind ehrlich. Ne? Und zweite Prämisse, kein Österreicher ist Alkoholiker. Ne? Und dann haben wir es schon. Ne? Wenn du mir zugibst, dann das. Und jetzt ist der wichtige Punkt der, dass man sich zuerst klar machen muss, wie lächerlich das ist. Wenn ich mit dem komme, sagt der andere, mag schon sein, dass wenn ich das die ersten zwei zugebe, ich das dritte auch zugeben muss, aber lieber Freund, unterhalte mich mit den anderen, ich gebe es einfach nicht zu. Ich bin einfach nicht davon zu überzeugen, du kannst dir am Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, du kannst mich nicht davon überzeugen, dass alle Österreicher ehrlich sind. Ja? Also, ciao. Spüre dich selber mit dem weiter. Ich sehe ungefähr, was es ist, und es kann ganz lustig sein und so, und vielleicht, wenn man es komplizierter macht, ist spannender das Ganze, aber überreden kannst du mit dem nicht. Ja? Das müssen Sie sich als Erstes klar machen. Also, und das heißt, wie weit entfernt sozusagen diese abstrakte Sache von der authentischen, konkreten Überredungssituation ist. Was Sie sich als Zweites klar machen müssen im Gegenzug ist, dass, wenn Sie etwas haben, wovon Sie guten Grund haben anzunehmen, dass er es akzeptieren wird, dass Ihnen dann dieses kleine Maschinchen die Arbeit sehr erleichtert. Wenn Sie etwas haben, ja, wenn Sie etwas haben, wovon Sie wissen, dass er es akzeptieren wird, dann ersparen Sie sich unglaublich viel durch diese Maschine. Dann erzeugen Sie wirklich einen Zwang, ne, den man nicht auskann. Und Sie können sozusagen ganz cool, Sie brauchen sich keine Gedanken mehr darüber machen, wenn Sie mal eine Sache wissen, die er akzeptiert, dann brauchen Sie sich wirklich nicht mehr sehr viele Gedanken darüber machen, ob Sie Ihre Rede jetzt ausschmücken müssen oder nicht. Das ist auch etwas, was tatsächlich in der Rhetorik oft begegnet oder in der Wissenschaft, wo man sagt, sparen Sie sich das. Vergessen Sie, brauchen wir das nicht versuchen einzureden und so und was weiß ich zu sagen, wie lieb ich bin und so. Das können Sie ruhig alles vergessen, es läuft doch letztlich alles nur darauf hinaus, dass allerdings Dings und allerdings Dings und das habe ich akzeptiert, also kann ich es gleich unterschreiben. Ja? Das ist der wichtige Punkt, dass wenn wir das einmal haben, sozusagen die Maschinen dann von die Aufgaben getrennt werden können, herausfinden, was glaubt er und dann geht es von selber. Das ist eine unglaubliche Macht. Also das ist etwas, was, wenn man es direkt appliziert, lächerlich wirkt und ineffektiv. Aber wenn man weiß, was es kann, dann ist es ein Turbo sozusagen. Ja? Dann geht es von selber. Und das ist, dieser Gedanke ist der leitende Gedanke von Aristoteles gewesen. Also sagt, ich arbeite zuerst heraus, wie dieses Maschinchen funktioniert und tue dann als eine eigene Zusatzdisziplin die Überlegungen, wie finde ich heraus, was der andere akzeptiert. Ich trenne das in zwei Aufgaben. Das ist dieser Gedanke, den ich von Anfang an gemeint habe, wie ich gesagt habe, er zerlegt etwas in verschiedene Teile, was für die anderen ein homogenes Ganzes gebildet hat. Jetzt können wir zu einer Definition kommen, die sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, und die sozusagen einen eigenen Teil, einen über die Logik hinausgehenden zusätzlichen Teilbereich eröffnet. Und zwar können wir zu der Definition kommen, des sogenannten dialektischen Syllogismus. Das ist einfach, ein dialektischer Syllogismus ist ein Syllogismus, also so ein Ding, mit plausiblen Prämissen. Ganz einfach, ne? Ein dialektischer Syllogismus ist ein Syllogismus, in dem die zwei Sätze, die vorangeschickt werden, in dem das, was vorangeschickt wird, plausibel ist. Akzeptiert wird. Ne? Ja? Das ist ganz einfach, ne? Es kommt nicht darauf an, ob es wahr ist, das Entscheidende ist nur, dass er es glaubt. Und daraus ergeben sich für die Rhetorik, das ist jetzt nur ein kleiner Teil, den wir da noch jetzt sozusagen dazuhängen, das ist nicht was wirklich essentiell für unsere Vorlesung ist, aber damit Sie den Überblick über das Gesamte erhalten, dass diese Definition weist uns den Weg sozusagen zur Bestimmung von ein oder zwei weiteren Aufgaben oder Disziplinen, die innerhalb der Rhetorik sozusagen unterschieden werden können. Nämlich, die nächste Frage ist natürlich die, na und kannst du mir jetzt, wenn du das mit deinem Syllogismus so schön gemacht hast, einmal, kannst du mir denn auch eine Theorie darüber anbieten, was plausibel ist? Und das ist natürlich ganz was anderes, das kann man nicht. Ne? Oder zumindest nicht auf dieselbe Art und Weise. Eine Theorie darüber anzubieten, was plausibel ist, das muss man ganz anders machen. Da erkläre ich Ihnen jetzt nicht viel drüber, ich sage Ihnen nur eine Sache, einen Hinweis gebe ich Ihnen, wie das geht letztlich. Das funktioniert natürlich, und zwar von Aristoteles bis heute, das funktioniert über eine Typisierung von Grundsituationen. Na? Also das funktioniert da, das kann man nur annäherungsweise, weil natürlich klarerweise jedes Publikum anders ist. So wie den Anzug, der wird das, jetzt kommt eben nicht mehr nur darauf an, was ich den Leuten einreden will, sondern auch wer sie ist, dem ich sie einreden will. Na? Bei dem einen ist das eine plausibel und dem anderen ist was anderes plausibel. Na? Und wie kann ich jetzt zu einer Verallgemeinerung kommen, obwohl man nicht vorhersehen kann, wer die Gesprächspartner sein werden. Der einzige Weg ist, dass man typische Situationen idealisiert und beschreibt. Also sozusagen, und da gibt es eben in der Rhetorik schon vor Aristoteles so große Einteilungen. Ne? Also insbesondere den großen Unterschied zwischen der Gerichtsrede und dem und der politischen Rede und der Beratungssituation. Und dann gibt es noch die Lobrede als drittes Genus, also die politische Beratung, die Gerichtsrede und die Lobrede sind die drei traditionell unterschiedenen Genera oder Anwendungsbereiche der Rhetorik. Und ich kann jetzt ein bisschen spezifizieren und von dort aus kriegt man natürlich schon gewisse Ideen über das, was im Allgemeinen immer plausibel sein wird. Ne? Was ist überhaupt etwas, was man bei Gericht allgemein immer ins Treffen führen kann? Und was ist es, was man in politischen Beratungen im Allgemeinen immer ins Treffen führt und was wird dann gegen das unter Umständen auch noch ins Treffen geführt werden und so. Und da gibt es große natürlich Ansätze der Theoriebildung, die aber immer kasuistisch und induktiv ist, sowohl in der Literaturwissenschaft wie in der Philosophie, wie natürlich auch in der langen Geschichte der Rechtskunde vor allem. Ne? Also in den juristischen Lehrbüchern durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch gibt es da eine große Charakteristik, und man ist erstaunt, wie interessant und wie genau das wird und wie treffend Sachen sind, die Leute schon, was weiß ich, in der Spätantike zu dem Thema gesagt haben. Das ist das könnte man sagen, diese Theoriebildung, diese Richtung, könnte man sagen, das Herausfinden von verlässlichen Gemeinplätzen. Ne? Also das, dem im Großen und Ganzen immer jeder zustimmen wird, wenn es um eine Sache dieses Typs oder eine Sache dieses Typs geht. Ein zweiter wichtiger Aspekt, etwas, was besonders bei Aristoteles eine große Rolle spielt und eigentlich viel, viel interessanter ist, ist ein Problem, das sich als Nachfolgeproblem aus dem heraus ergibt. Nämlich, aber das ist jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz, nämlich, wenn ich auch jetzt habe ich zwei, nehmen wir an, ich habe beides. Ich habe eine klare Vorstellung von dem, wozu ich die Leute überreden will, und ich habe eine nicht so klare, aber feste Vorstellung von dem, worauf ich bei denen als etwas Akzeptiertes, als Gemeinplatz vertrauen kann. Also eine Vorstellung von dem, wo ich sie packen kann. Dann ist ja klar, dass ein besonderes Problem, das hier durch diese Art von Schematik, durch die besondere Gestalt der aristotelischen Logik gestellt wird, ist sozusagen, wie fädel ich das ein? Sozusagen, wie bringe ich dieses Wissen um das, was sie akzeptieren werden, in diese Form, damit die Maschine auch wirklich funktioniert? Also sozusagen, ich kann ja in das Auto, damit es fährt, nicht Rohöl einfüllen. Ich weiß, ich brauche Öl. Ja, damit das Benzinauto, also wenn nicht, ja. Aber ich brauche eine Raffinerie. Ja, um sozusagen den Treibstoff zu erzeugen. Und so brauche ich da auch nicht nur einen Rohstoff, also ein Wissen darum, was die Leute akzeptieren werden, sondern ich brauche eine Raffinerie. Ja, die man das, und man kann sogar genau definieren, worin die Aufgabe der Raffinerie besteht, in der aristotelischen Logik, nämlich die Aufgabe der Raffinerie besteht immer darin, zu so einer Konklusion den sogenannten geeigneten Mittelbegriff zu finden und herauszufinden, mit welcher Art von Konstellation, in welcher Figur, mit welchen Verneinungen und Bejahungen ich diesen Mittelbegriff dann am besten platziere. Ja, also so wie in dem Beispiel mit wir müssen den herausfinden, und wenn wir ihn haben, dann müssen wir noch die optimale sozusagen Figur hier finden. Und dafür gibt es Regeln, wie man das macht. Dafür gibt es gewisse formale Regeln, die stellen sozusagen einen eigenen Bereich dar, und das nennt Aristoteles Topik. Der Ausdruck Topik hat zwei Bedeutungen bei ihm, nämlich erstens das Finden der Gemeinplätze und zweitens das Finden solcher Regeln, die das optimieren, wie man, wenn man den Gemeinplatz einmal gefunden hat, ihn hier am besten einbaut. Also das lassen wir jetzt beiseite. Wenn alle diese Künste und wenn alle diese Theorien entwickelt sind und einigermaßen beherrscht sind, dann ist eine überblickbare Optimierung dessen gelungen, was bei den Sophisten sozusagen als Handwerk, dann ist auf eine wissenschaftliche Basis gestellt, was bei den Sophisten als Handwerk überliefert worden ist. Ne? Weil dann haben sie drei Bereiche, drei oder vier, vielleicht noch andere Bereiche voneinander getrennt. Als erstes lernt man eben, wie diese Maschine funktioniert. Als zweites, wenn man eine Rhetorik, würde man in der aristotelischen Ausbildung dann natürlich auch mit einer entsprechenden Praxis bei Gericht oder sonst wo, oder als Sekretär von einem Politiker, dann lernen, was der Background für die wichtigsten Gemeinplätze ist. Und dann lernt man noch sozusagen bei einem wirklichen Experten, wie man optimal so quasi dieses Wissen in die Form bringt, in der die Maschine dann auch letztlich mehr oder weniger von selber dann immer die gewünschten sozusagen Empfehlungen oder Konklusionen auswirft. Ne? Das ist sozusagen, das ist das, was er versprochen hat, und das leistet er auch bis zu einem gewissen Grad, obwohl klar ist, dass Theorie hier nicht immer mit ein Wort ist, das immer die gleiche Strenge sozusagen nicht assoziieren lässt. In dem logischen Kern ist es wirklich sehr, sehr streng, und dann ist schon klar, dass Theorie ein Wort ist, das nicht so hohe Ansprüche mehr tragen kann, weil ich ja in der Überredung immer damit rechnen muss, wen ich überreden möchte. Also das ist die eine Branche. Und jetzt sagen wir noch was, kurz in den letzten 10 Minuten heute, über die andere Branche. Wir sind auf das Gebiet der Rhetorik, ausgehend von der Syllogistik, gekommen mit der Definition, was ein dialektischer Syllogismus ist. Ein dialektischer Syllogismus ist ein Syllogismus mit plausiblen Prämissen. Hat jemand von Ihnen eine Idee, wie wir auf eine parallele Weise in das Gebiet der Wissenschaft kommen können? Bitte? Yes? Ja. Ja, ne? Also in das Gebiet der Wissenschaft kommen wir mit einer Definition ganz parallel, indem wir sagen, definieren, was ein wissenschaftlicher Syllogismus ist. Ein wissenschaftlicher Syllogismus ist ein Syllogismus mit wahren Prämissen. Ja, das ist eine Definition. Der wissenschaftliche Syllogismus ist ein Syllogismus mit wahren Prämissen. Dafür kann man auch ein eigenes Wort, noch ein eigenes Wort finden für das, was da angezielt wird, oder ein eigenes Wort verwenden, nämlich das Wort Beweis. Aristoteles hat diese sogenannten Analytica Priora, das ist eben sein Logiklehrbuch, quasi, da wird die Syllogistik entwickelt, und da gibt es einen anderen Text, der heißt, da gibt es jetzt natürlich diese Gliederung, das habe ich vergessen zu sagen, da gibt es natürlich überall Texte dazu, ne? Also hier gibt es einen Text, der heißt Rhetorik, und einen Text, der heißt Topic, bei der Rhetorik, ne? Hier gibt es einen Text, der heißt Analytica Priora, der behandelt vor allem die Schlusslehre. Das schreiben wir Ihnen auf, nochmal extra. Da gibt es einen Text, der heißt Deinterpretation oder Perihermeneas, der handelt vom Satz, und dann gibt es einen Text, über den werden wir uns ein bisschen intensiver beschäftigen, der über die Termini handelt, der heißt von den Kategorien. Und dann gibt es eben sozusagen hier hinübergehend einen Text, den sogenannten zweiten Analytiken, Analytica Posteriora, das ist eine Lehre vom Beweis. Also von den Syllogismen mit wahren Prämissen. Ein Syllogismus mit einer wahren Prämisse, mit wo vorausgesetzt wird, dass die Prämissen wahr sind, dass beide Sätze wahr sind, so etwas ist ein Beweis. Ja? Der Begriff des Syllogismus, den er entwickelt hat, die notwendige Folge, plus die Annahme, dass die Vordersätze nicht nur akzeptiert wurden, sondern auch wahr sind, führt dazu, dass dann notwendigerweise die Konklusion auch immer wahr sein muss. Ja? Und also der Unterschied hier ist eben der zwischen der, das darf man nicht verwechseln, ne? Sie dürfen das nicht verwechseln, die Gegenstandsdeklaration für Logik insgesamt heißt, wenn das und das akzeptiert wird, dann folgt das und das mit Notwendigkeit. Von Wahrheit ist hier eigentlich nicht die Rede, sondern das ist neutral. Und darum kann einmal Plausibilität hingestellt werden und das andere Mal wird Wahrheit hingestellt. Die Gültigkeit eines Syllogismus hat mit der Wahrheit dessen, was dann als Konklusion dasteht, im Grunde eigentlich nichts zu tun. Die Wahrheit hängt vollkommen davon ab, was das war, was da akzeptiert worden ist. Und wenn es nur plausibel war, dann kann es durchaus sein, dass das dann zwar zwingend akzeptiert werden muss, aber wahr ist deswegen noch lange nicht. Das sind die Fälle, wo man sagt, wir sind alle darauf reingefallen. Ne? Und hingegen, wenn wir die Wahrheit verlangen, dann transformiert sich das in das aus dem Wahren nur Wahres. Ne? In diesem Grundsatz aus dem Wahren nur Wahres. So, nun, ein ganz entscheidender nächster Schritt ist der, dass man sich klar macht, dass diese Definition des wahren des wissenschaftlichen Syllogismus als Syllogismus mit wahren Prämissen noch lange nicht klar machen kann, was eine Wissenschaft ist. Niemals dazu ausreichen kann, zu erklären, was eine Wissenschaft ist. Weil wahre Syllogismen mit wahren Prämissen, also sogenannte wissenschaftliche Syllogismen, gibt es wie Sand am Meer und die meisten davon haben mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun. Also zum Beispiel diese ganzen Beispiele, die wir da verwendet haben. Alle Menschen sind sterblich, alle Österreicher sind Menschen, also sind alle Österreicher sterblich. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Ne? Ist aber nach dieser Definition ein wissenschaftlicher Syllogismus. Ne? Also das ist nur der Schlüssel, der ein Tor aufsperrt zu dem großen Bereich der Wissenschaftstheorie und dem, was Aristoteles in dieser Beweislehre abhandelt, aber überhaupt nichts von dem, was da drinnen ist. Ne? Weil das könnte den Schlüssel können wir draußen auch haben. Ne? Den können wir draußen, so. Also, und was ist das Besondere an der Wissenschaft als solcher? Was muss, damit wir sagen können, ein bestimmter, jetzt können wir sagen, das ist so schon ein sehr wichtiger Punkt. Was ist es, was uns sagen lässt, dass ein bestimmter Haufen von Wissen auch wirklich eine Wissenschaft ist? Und nicht nur eine Anhäufung von solchen Kenntnissen, wie das alle Österreicher sterblich sind, oder das Rapid halt manchmal gewinnt, oder solche Sachen, ja? Was ist es, was eine Wissenschaft ausmacht, über eine Anhäufung vor allem von solchen wissenschaftlichen Syllogismen hinaus? Die andere Möglichkeit, das zu formulieren, und darum sage ich, der Unterschied ist sehr, sehr wichtig, ist, was macht ein sprachliches Gebilde als sprachliches Gebilde zu einer Wissenschaft? Welche zusätzlichen strukturellen Eigenschaften muss ein sprachliches Gebilde haben, um nicht nur ein wissenschaftlicher Syllogismus oder eine Anhäufung von wissenschaftlichen Gebilden, sondern eine Wissenschaft zu sein? Das ist auch dann wirklich der springende Punkt. Da liegt eine der ganz wesentlichen Schwellenleistungen des Aristoteles, dass er, Plato hat natürlich unglaublich scharf und präzis gewisse Anforderungen an das, was eine Wissenschaft sein muss, herausgearbeitet. Aber Aristoteles war der Erste, der klipp und klar sozusagen das, was eine Wissenschaft ist, versucht hat jetzt auch, als ein sprachliches Gebilde mit einer bestimmten zusätzlichen Struktur zu definieren. Sozusagen, so wie wir es erst gesagt haben, die notwendige Folge, das Zwingende in der Rede, aber ohne Sprecher. So, jetzt die Wissenschaft, aber ohne den Wissenden. Möglichst ohne den Wissenden. Die Wissenschaft charakterisieren zu können, nicht so, dass man sagt, treffen wir uns mit dem sowieso Wissenschaftler, nicht? Und so, dann wird sehen, was Wissenschaft ist. Nicht mit dem Wissenschaftler treffen und nicht bewundern, wie er alles erklären kann, was wir ihn fragen, sondern ein Buch aufmachen. Das ist sozusagen die Wissenschaft als sprachliches Gebilde betrachtet. Was würde über das hinaus sozusagen an so ein sprachliches Gebilde noch für eine Anforderung gestellt werden müssen, dass wir sagen, das ist eine Wissenschaft, das ist keine Wissenschaft und das ist auch eine, aber eine andere Wissenschaft. Und, also da müssen wir nächstes Mal noch ein kleines Stück weitermachen. Du musst jetzt ein bisschen... Im Großen und Ganzen bin ich ganz gut in meinem Zeitplan. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell für Sie. Ich sage Ihnen jetzt nur sozusagen die zwei großen Punkte, die er verlangt. Erstens, damit es eine Wissenschaft ist, muss es als gesamtsprachliches Gebilde durchgehend in dieser Art strukturierbar sein. Ja, und zwar sozusagen auf einem Weg, dass man geht von da aus und sagt, es scheint so zu sein. Jetzt sucht man heraus, was die allgemeinsten Gründe sind dafür, dass es so sein muss, wie es ist. Und dann sagt man in Bezug auf diese allgemeinsten Gründe, die man gefunden hat, aber warum muss das so sein? Und sucht man wieder die allgemeinsten Gründe und stellt es wieder so dar. Also, dass die Wissenschaft ein sprachliches Gebilde ist, sozusagen von mir aus in irgendeiner Pyramidenform, oder sonst wie, das ist wurscht, oder Bäumchen oder was, aber grundsätzlich durch und durch so strukturiert ist, dass alles, was man sagt in der Wissenschaft, sozusagen auf einem bestimmten Blatt in einem riesen Komplex von solchen Syllogismen gestellt werden kann. Und die zweite große Anforderung ist, dass es nur dann eine Wissenschaft ist, wenn wir bestimmte Termini oder bestimmte Aussagen, die mit diesen Termini getätigt werden können, als die obersten und die allerallgemeinsten auszeichnen können. Also in so einem logischen Zusammenhang, es muss als Ganzes in einen solchen inneren logischen Zusammenhang haben und es muss möglich sein, allerallgemeinste Begriffe, von denen her alles andere, dann so absteigend erklärt werden kann, auszuzeichnen und zu isolieren. Das heißt, in einer Wissenschaft muss unterschieden, damit etwas eine Wissenschaft ist, muss unterschieden werden können zwischen irgendwelchen Sätzen und sogenannten Grundsätzen. Es muss eine bestimmte Art von Sätzen geben, die als die grundlegendsten, nicht weiter rückführbaren Sätze ausgezeichnet werden können. Nächstes Mal haben wir auch wieder ein gedrängtes Programm, da lassen Sie aber sozusagen den Rest von dem, was über Wissenschaft gesagt werden kann, behandeln und insbesondere konzentrieren wir uns da auf die Rolle, die Philosophie in der Wissenschaft spielt. Da kommt es erst einmal richtig Philosophie und dann, wenn wir das haben, das sollte relativ schnell gehen, wenn wir das haben, wenden wir uns dann noch einmal von der Logik ausgehend den eigentlichen Fragen der Ontologie zu, der Frage, also eben nach dem Zusammenhang von Sein, Existenz und Individualität. Wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht allzu zu gedrängt. Ich habe das Gefühl, ich verstehe eigentlich, was ich sage, aber es ist nicht unbedingt hundertprozentig übertragbar. Aber nächste Woche gibt es ja dann auch schon den ersten Tutoriumstermin. Danke für heute.